redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht, worin Thomas Brandt mir in diesem Leistungskurs, wie heißt denn der Leistungskurs? Hallo Thomas.
Er heißt Leistungskurs.
Einfach nur Leistungskurs.
Einfach nur Leistungskurs genannt. Okay.
Politikwissenschaften Leistungskurs. Thema heute Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau, Bürger von Genf.
Bürger von Genf.
Ja, es gibt, wir müssen hier vorne Dinge abräumen. Jo. Also ich habe ja bei Luther damals auch schon gesagt, so, wir müssen ein oder zwei Dinge abräumen, weil die werden immer genannt und ist bei Rousseau ähnlich. Das gab den Running Gag bei uns an der Uni, dass wenn du den genommen hast in der mündlichen Prüfung, der Professor wusste, ob du eine Ahnung hattest, wenn du gesagt hast, der ist Franzose.
Das ist ein bisschen wie bei mir, weil mein Prof meinte, wenn du irgendwas über Radiotheorie schreibst und mit Brecht kommst, musst du neu schreiben.
Genau, das ist das eine. Und das andere ist, Rousseau ist bekannt für zwei Werke.
Okay.
Das eine, über das reden wir heute, das ist der Gesellschaftsvertrag, ja, der Contrat Social. Und das andere ist der Emil.
Ja.
Der Emil ist jetzt als rein persönlich, als Mensch mit pädagogischem Hintergrund gesprochen, ein absolut indiskutables pädagogisches Werk.
Okay.
Aber
jetzt bin ich ja doch irgendwie neugierig. Was hat er sich denn gedacht? Wo irrte Rousseau?
Also so. Da kommen wir heute noch mehrfach dran vorbei, wo er sich geirrt hat. Das hat er auch aus meiner Sicht auch im Gesellschaftsvertrag. Also wir werden das ein bisschen teilen müssen in die wissenschaftliche Betrachtung in Thomas hat eine Meinung, weil Thomas hat heute eine Meinung.
Okay, hast du ja sonst nie, beziehungsweise sonst
ja,
schneide ich die oft raus.
Also. Naja, es ist, also das Interessante an seinen Werken ist, sie polarisieren und der Emil ist auch so ein Werk, das polarisiert. Ich habe es nie gelesen.
Aber wie willst du es dann denn beurteilen?
Weil es dir im Pädagogikstudium um die Ohren gehauen wird, 100-mal. Die Grundidee ist so ein bisschen, dass man Kindern die Welt zeigen muss, ohne sie vorher zu sozialisieren, damit sie sich dann gegen diese moderne Welt stellen können. So ein bisschen ist so die Idee. Ja?
Das kommt mir komisch vor, aber okay.
Ja, also es gibt diese Geschichte, dass Immanuel Kant, der ja im Endeffekt nach der Stechuhr gelebt hat, einmal in seinem Leben zu spät gekommen ist, nämlich als er den Emil von Rousseau gelesen hat. Wie gesagt, da streiten sich die Geister. Es gibt die eine Gruppe, die sagt, das ist das Buch, ja, das irgendwie Erziehung erklärt, und dann meine Seite, die sagt, das ist katastrophal.
Dazwischen gibt's nichts. War es denn seinerzeit auch schon katastrophal oder war das da seinerzeit revolutionär? Weil
es war seinerzeit revolutionär, und zwar im doppelten Sinn des Wortes, denn wir befinden uns im Zeit der Französischen Revolution.
Okay.
Also vielleicht jetzt auch so, wo sind wir? Wir sind am Ende der Aufklärung und am Anfang der Romantik. Und wir sehen jetzt diesen, bei Rousseau auch so diesen Schwenk in die Romantik rein. Was ganz interessant ist, weil wir müssen noch über Kant reden, und das ist ja deutsche Aufklärung, und dazu muss man wissen, dass während der Rest der Welt schon die Ideen der Aufklärung so langsam von sich wies oder dann weiterentwickelte, ist Deutschland in die Aufklärung hineingestartet. Also wir waren immer spät dran.
Ja.
Je nachdem, wen du fragst, ja, war Goethe zum Beispiel, wird so im englischen Kontext gerne auch mal als Romantiker begriffen. Also gerade wenn man die Leiden des Jürgen Werther liest, könnte man durchaus sagen, das ist ein romantisches Werk.
Das heißt, die Aufklärung ist in Deutschland erst zur Romantik angekommen.
Ja, also die Franzosen, die Engländer waren vorne dran.
Okay.
Räumlich, ne? Und dadurch, dass durch diese ganze Kleinstaaterei und dadurch, dass da die Entwicklung auch ganz anders lief, hat man halt in Deutschland bei solchen Dingen manchmal etwas hintendran. Rousseau macht eine Staatstheorie, und wir werden jetzt gleich, wenn wir uns das so im Detail angucken, sehen, im Vergleich zu Locke und Hobbes, über die wir schon geredet haben, und auch jetzt zu Montesquieu beim letzten Mal, da stimmt was nicht.
Okay.
Und
jetzt erwartest du von mir, dass ich von selbst drauf komme, während du erzählst, ne Freundchen, das kannst du vergessen.
Ja, doch, natürlich. Hallo, du hast es mit Lehrkräften zu tun. Ja. Nein, du wirst es merken.
Okay.
Also wir sind hier in der Weiterentwicklung und so im Endeffekt von Hobbes und Locke. Wir sind aber irgendwie, wir verabschieden uns ein bisschen von aufklärerischem Denken.
Okay.
Ja, und das Problem mit vielen mit dem kompletten Werk von Rousseau ist eigentlich, dass es ein bisschen durcheinander ist. und dass es nicht ganz klar ist und dass er sehr verworren war. Der Witz beim Emil ist im Übrigen, das erzählen dann auch immer Studierende, dass er ein Buch über gute Erziehung geschrieben hat und seine eigenen 7 Kinder, die er gezeugt hat, bei einem Onkel untergebracht hat.
Ja, vielleicht die bestmögliche Erziehung, die er ihnen zuteil werden lassen konnte.
Ja, etabliert dich dann aber auch definitiv als pädagogischen Autor.
Ja, klar. Ja. Also nur so hat man Zeit zum Schreiben.
Ja, naja, das ist ja, du weißt ja, ich als Single-Mann habe ja auch grundsätzlich die Politik, ne, habe ja auch grundsätzlich die Politik, sämtlichen Eltern um mir herum zu sagen, was sie falsch machen.
Ja, natürlich.
Nicht.
Weil die Eltern sind ja praktisch betriebsblind, die brauchen ja, kinderfreie.
Was sie dringend brauchen, sind Single-Männer, die ihnen sagen, wie sie das richtig machen.
Und vor allen Dingen, also wir haben ja auch, das muss man ja auch mal, also wir kinderfreien Männer, wir haben ja auch diesen Blick entwickelt, der im Grunde nur sagt, kümmern Sie sich doch gefälligst mal angemessen um Ihr Kind.
Ja.
Das ist dieser leicht genervte Blick im Zug.
Ja.
Genau. Sorgen Sie dafür, dass das Kind ruhig ist. Erwürgen Sie Ihr Kind. Knebeln Sie Ihr Kind. Zurück zu Rousseaus Gesellschaftsvertrag, bitte, sonst.
Ja, so, ja. Also, es sollte Teil eines größeren Werkes werden. Das ist nie fertig geworden. Stattdessen ist es so sein großes Werk. Es wird am Vorabend der Französischen Revolution geschrieben und man muss es halt mitdenken, dass wir haben jetzt hier einen anderen Geist der Zeit. Ja? Haben wir bei den letzten Werken noch eine Rechtfertigung von Politik auf der Basis des Humanismus, also eine Abkehr vom Gottesgnadentum, ja, hin zu einer im Endeffekt humanistischen, liberalen Begründung von Staat und Regierung, interessiert das alles jetzt schon Rousseau nicht mehr. Er macht sich teilweise über Hobbes lustig und so. Mhm. Ja? Also es geht nicht mehr um die Frage, wie können wir überhaupt Staatsentstehung aus Menschen heraus rechtfertigen, ja, was die Vorarbeit der anderen war, sondern es geht jetzt um die Rechtmäßigkeit von Staaten.
Mhm. Und also warum, wer hat dir überhaupt erlaubt, dieses Land hier in Besitz zu nehmen, zum Beispiel?
Ja, also wie, wo kommt Souveränität her?
Mhm.
Wo kommt Souveränität her und was machen wir dann daraus? Und da entstehen dann auch die Probleme des Textes und die Probleme in der Rezeption. Weil Rousseau ist ein Mann in seiner Zeit, er ist ein revolutionärer Republikaner, ja, kurz vor der Französischen Revolution. Und da schwimmen halt so bestimmte Gedanken herum und schon die Französische Revolution wird dann zeigen, dass diese Gedanken, die sich auch im Contrat Social finden, nicht ganz unproblematisch sind, wenn es in die Realität geht.
Mhm.
Also ich hab früher mal gesagt, Rousseau liest man 3-mal, beim ersten Mal ist man begeistert, beim zweiten Mal denkt man sich, das kann nicht funktionieren und beim dritten Mal wendet man sich in Abscheu ab und denkt, das ist totalitärer Quatsch. Wir erforschen jetzt, warum das so ist. Also, er fängt an und sagt im Endeffekt, also, wir machen hier auch einen Vertrag, und zwar aller mit allem. Aber dieser Vertrag hat einen anderen Zweck, ne? Wir hatten das bei Hobbes, da geht es erstmal darum, den Naturzustand zu beseitigen, damit kein Krieg mehr ist, und bei Locke geht es um die Sicherung des Eigentums. Rousseau macht jetzt auch noch eine Vergesellschaftung dazu, ja. Und ich habe hier ein Zitat, von ihm wird es so ungefähr so zusammenfasst, was seine Idee ist. Ja, also es geht darum, eine Form des Zusammenschlusses zu finden, die mit ihrer ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes einzelnen Mitglieds verteidigt, das hatten wir bisher, und schützt und die doch jeder, indem er sich mit allen vereinigt, nur sich selbst gehört, also in der man nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor. Also er will jetzt einen Vertrag, der diese Schutzaufgaben, die wir bei den liberalen Denkern hatten, ermöglicht und gleichzeitig die individuelle Freiheit der Person nicht einschränkt. Und hier wird's weird. Denn das so zu setzen, ist jetzt im Endeffekt schon die Krux ein bisschen an diesem ganzen Gebilde. Ja, das ist so ein bisschen seine Grundidee. Die wird relativ
das ist ein Zielkonflikt letztendlich, wie er auch an der FDP von heute sehr gut deutlich wird, ne?
Die FDP ist ein furchtbar schlechtes Beispiel dafür. Okay. Weil die wären, die kannst du hübsch bei Lok, ja, kannst du die auf so einen Sitz setzen und dann, wenn Lok vorbei ist, kannst du die bei Nozick auf den Sitz setzen. Nozick ist Libertarismus, ja, und da sitzen die glücklich und so weiter. Wir haben es hier mit einer ideologischen Frage und einer moralischen Frage zu tun, an der wir dann immer wieder vorbeikommen. Wir müssen erstmal kurz klären, was diese Freiheit von Rousseau ist, und das ist die Unabhängigkeit von Willen des anderen und das Vermögen zur autonomen Bestimmung des eigenen Willens. Und wenn das sein Freiheitsbegriff ist, kannst du eigentlich nicht so einen Vertrag machen.
Naja, doch schon, ich muss ihn halt aushandeln, also weil das gilt ja genauso für mich, wie es für den anderen gilt. Das heißt, die Grenzen der Freiheit des Einzelnen sind ja schon mitdefiniert, notwendigerweise. Sobald mehr als zwei Leute zusammenkommen.
Und wie sieht es denn hinten raus? Ja, also sprich, wenn wir das so machen und das so in unseren Vertrag reinbacken, muss jetzt hinten eine bestimmte Staatsordnung rauskommen.
Ja.
Das hatten wir bisher bei den anderen Staatstheorien nicht.
Ja.
Also da ging es immer nur darum, wir setzen da jemanden ein, der dafür sorgt, dass hier die Regeln eingehalten werden. Das kannst du jetzt nicht mehr machen, weil du hast ja Unabhängigkeit des Willens des anderen und die autonome Bestimmung des eigenen Willens.
Aber ist das nicht, ich finde das jetzt nicht so weit weg von Artikel 1 des Grundgesetzes.
Oh, das ist meilenweit weg von Artikel 1
des Grundgesetzes. Ist es das?
Ja.
Okay.
Weil das ist kein, wir schauen uns gleich an, wie er sich das denkt. Ja, im Endeffekt.
Also bisher klingt es wirklich so, wie die Würde des Menschen unantastbar.
Ja. Der Willen des Menschen ist unantastbar. Das ist was ganz anderes.
Nee, eigentlich nicht. Die Würde des Menschen ist ja, dass er Subjekt ist und nicht Objekt. Also seinen Willen formuliert. Die Frage ist halt nur, bis wohin kann er den durchsetzen?
Also du hast ein weitaus geringeres Vorstellung von Menschenwürde als ich an der Stelle.
Okay.
Ja, ich glaube, also ich würde da durchaus mehr reinzählen.
Okay.
Ja. Also, seine Idee ist die Autonomie des Einzelnen. Muss die Staatsstruktur diktieren. Wir machen einen Vertrag, aber dieser Vertrag inkludiert, dass wir alle souverän bleiben und alle autonom bleiben.
Ja. Ich sehe das Problem noch nicht, aber ja, mach weiter.
Naja, Politik und Staat ist im Endeffekt, hat die Aufgabe, Gesellschaft zu regeln.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, dass alle Leute in diesem System autonom sind.
Ja.
Ich aber gleichzeitig ein System habe, um das zu regeln.
Ja.
Ja, wie funktioniert das?
Mit Gesetzen. Also ich brauche ein Gesetzeswerk, die Frage ist halt, was versteht er unter Autonomie, was versteht er unter Freiheit?
Also 100%ige persönliche Autonomie.
Ja, so. Das ist nicht möglich.
Genau, also Rousseaus Konstrukt ist hier der Volonté Générale, der Gemeinwillen.
Ja.
Jetzt wird's esoterisch.
Nein, das ist der klare Wählerauftrag.
Ja, aber wir reden hier von 100%. Aus seiner Sicht ist es nämlich eigentlich nur eine Frage des gesunden Menschenverstandes, zu erkennen, was für die Gemeinschaft gut ist.
Ja.
Und seine Grundidee ist, dieser Allgemeinwillen hat die Souveränität des Staates, also gar nicht die Einzelperson, sondern wir machen einen Vertrag aller mit allen, die unsere Autonomie schützt, indem alle sich darauf einigen, dass der Gemeinwille herrscht.
Ja.
So. Und das heißt aber, also zum einen heißt das, dass man sich Einschränkungen der Freiheit nur unterwerfen kann, dem man zustimmt. Aber dieser Gemeinwille existiert. So. Jetzt, da kann ich mich nur Einschränkungen meiner Freiheit unterwerfen, wenn ich ihnen zustimme. Also brauchen wir Einstimmigkeit in unserer Gesellschaft. Viel Spaß damit.
Mhm.
Und er hat im Endeffekt so diese Idee, dass du, Holgi, an jeder Stelle auch zu deinem Nachteil eine politische Entscheidung triffst, weil du den Gemeinwillen spürst.
Ja.
Das
Das ist ja der gesunde Menschenverstand. Aber ich brauche doch, wenn ich davon ausgehe, dass es den Volonté General gibt, nur genau einmal Einstimmigkeit, nämlich wenn der Volonté, in dem Moment, wo der Volonté General festlegt, dass Einstimmigkeit nicht zwingend notwendig ist, wenn eine hinreichend große Mehrheit.
Nein, das ist ausgeschlossen, weil dann schränkst du ja hintenrum den Willen des Einzelnen ein.
Richtig. Aber der gesunde Menschenverstand sagt dem Willen des Einzelnen ja im Zweifelsfall oder im Idealfall, ich trete zurück, ja, also ich trete hinter meinen Willen zurück, denn der gesunde Menschenverstand, mein gesunder Menschenverstand hat erkannt, dass bestimmte Entscheidungen für die Gemeinschaft besser sind, als es für mich jetzt als Einzelnen ist, aber für die Gemeinschaft. Also du musst es immer von der Gemeinschaft ausdenken, du kannst es nicht vom Einzelnen ausdenken.
Ja, wenn man das von der Gemeinschaft ausdenkt, finde ich das ja ganz spannend.
Weil dann sind wir da, wo die Bundesrepublik, ungefähr bei der Verfasstheit der Bundesrepublik.
Nee.
Na, sicher.
Nee, sind wir bei der DDR.
Die war auch demokratisch.
Nee, wir sind bei Totalitarismus.
Stimmt.
Im Endeffekt. So, und hier fängt das große Problem dieses Werkes an. Dieses Werk ist entweder, so wie du es gerade formuliert hast, die Blaupause der modernen Republik.
Mhm.
Oder, so wie ich das gerne sehe, die Blaupause des modernen Totalitarismus. So.
Und der war Rousseau das klar?
Nö.
Nicht?
Nein. Also ich habe einen Vortrag von meinem alten Prof, dem Professor Brocker, über Rousseau gehört. Und der sagte, der hat viel zu Rousseau geforscht auch. Und er hat damals in der Vorlesung gesagt, sie kriegen den oft in diesem Dreiklang Hobbes, Locke, Rousseau serviert. Sie sollten sich klar sein, der Mann ist eigentlich eher Romantiker.
Mhm.
Also der Emil beschäftigt sich groß mit der Frage, wie kann man Kinder aus der Moderne herauslösen, ja, und aus der Moderne herausbilden.
Mhm.
Und der Gesellschaftsvertrag stellt sich auch die Frage, wie kann man im Endeffekt der Moderne entgegenstehen. Ja, so, das steckt hier auch mit drin. Und deswegen ist es sehr, sehr, also auch der Text, den ich dazu gelesen habe, der sagt auch, der ist halt ein großer Pessimist, was die Moderne angeht. Und deswegen macht er hier diese Idee auf, in der er sagt, ja, nein, also die Leute brauchen einfach nur, müssen diesen Gemeinwillen spüren, aber sie müssen sich ihm auch unterwerfen.
Mhm.
Und dann kommt er halt auf die Idee, dass sie das freiwillig tun müssen, weil sie sind ja alle autonom. Also du hast im Endeffekt in den Vorbedingungen des Kontrasozial, hast du schon das Problem, dass wenn du diese Vorbedingungen setzt, du hinten nur bei dem rauskommen kannst, was er formuliert. Und das ist entweder weltfremd oder aber totalitär.
Ja, das ist im Grunde ist, was Rousseau beschreibt, der Anfang der DDR, da hat es noch sehr gut funktioniert, aber das muss notwendigerweise in deren Ende enden.
Ja.
Also, ne, weil ganz am Anfang haben alle gesagt, hey, cool, das machen wir, ja, so der sozialistische Mensch oder der Mensch im Sozialismus oder wie auch immer, das ist unser Volonté General und an dem arbeiten wir jetzt und dahinter tritt auch der Wille des Individuums zurück oder die persönliche Autonomie zurück. Und dann haben sie vergessen, irgendwo einen Sicherheitsmechanismus einzuziehen, der diesen Volonté General wirklich regelmäßig überprüft. Weil im Grunde könntest du ja sogar sagen, na, wir stimmen jetzt nicht darüber ab, ob der Sozialismus die beste Idee ist, sondern wir stimmen alle 3 Jahre darüber ab, ob wir immer noch dieser Meinung sind. Also da wird's dann unübersichtlich und dann kannst du auch direkt sowas machen wie wir, aber ja.
Naja, das Problem ist halt Menschen, ja, stecke 10 Menschen in einem Raum, du kriegst 12 Meinungen.
Ja.
Das
außer
heißt,
wenn also, Jurist dabei ist. Dann
ja, dann sind es 15. Du hast das Problem, dass Menschen so nicht gebaut sind.
Ja.
Das ist auch das Problem dann hinten raus vom Sozialismus. Also wir sehen hier im Endeffekt das Proto-Problem dieser ganzen politischen Philosophien, die mit einem positiven Menschenbild arbeiten.
Mhm.
Ich habe da ja schon mal gesagt, positive Menschenbilder sind eine schlechte Idee.
Ja.
Hier auch Rousseau stellt das im Endeffekt auf und ich meine, das muss man ihm zugute halten. Er ist pessimistisch, er sagt nämlich, dass es das so nicht gibt. Ja, also man merkt es dann auch im Text so ein bisschen. Aber was er sich wünschen würde, wäre im Endeffekt, dass alle irgendwie gemeinsam erkennen, dass es gut ist und er weiß aber auch, dass es eigentlich nicht möglich ist. Ja, also.
Warum hört er denn dann da auf zu denken? Weil wenn er weiß, dass das eigentlich so nicht möglich ist, dann kann er ja wirklich was formulieren, was das möglich macht.
weil das große Werk nie geschrieben wurde.
Ah, okay.
Also, ne, also er fordert einen republikanischen Menschen als Vertragspartner.
Ja.
In dem Gesellschaftsvertrag Subjektivität und vernünftige Selbstbestimmung. Und das alles gleichzeitig ist eine unheimlich hohe Forderung an den Menschen.
Ja.
Ja, also die politische Autonomie der Gesellschaft wird zur Bedingung einer moralischen Autonomie. Ich muss dann moralisch autonom sein.
Hm.
Ja. Und ja, das heißt also, wir müssen die Natur des Menschen anfassen, damit der Gesellschaftsvertrag, so wie sich Rousseau ihn den vorstellt, funktioniert.
Ja.
Ja. Und im Text steht dann, anders als angekündigt, kann Rousseau die Natur des Menschen nicht angetastet lassen. Aus meiner Sicht ist es genau andersrum. Er hat ein Menschenbild entwickelt und hat dazu seine politische Philosophie entwickelt,
mhm,
und kommt dann natürlich nicht aus dem Moment raus, dass er Menschen zu seinem Menschenbild zwingen muss. Das ist dasselbe Problem, was
zumindest
ich
nötigen muss, ja.
Ja, genau. Ja. So, aber das.
Ja, du kannst halt alle, die da nicht hinpassen, die sperrst du halt in den Knast, dann werden alle anderen schon merken, wie das korrekte Menschenbild ist. Aber da sind wir dann wieder im Totalitarismus.
Ja, genau. Also, er schlägt halt da jetzt auch Dinge vor. Ja. Der Mensch muss sich zurücknehmen, ja, weil der Volonté General bedeutet zu spüren, was für alle gut ist. Ja. An der Stelle stelle ich mich dann in der Schule gerne hin und sage, okay, das machen wir mal.
Genau.
Ja, und zwar bei uns, bei Ihrer Frage hier, Sie sind ja nur so 25 Menschen. Ja, in 4 Wochen ist unser frei wählbarer Wandertag. Ja. Spüren Sie doch mal hin, den Volonté General, es gibt nur Einstimmigkeit.
Ja.
Ja.
Na gut, das wäre ja sogar zu erreichen. Also mit hinreichend Diskussion ist das zu erreichen.
Du meinst mit hinreichend Gewaltandrohung auf dem Schulhof? Ja, sicher.
Nee, auch mit hinreichend Diskussion. Das kann man unter 25 Leuten noch machen, aber nicht unter 25.000.
Wenn du danach eine geheime Abstimmung machst, möchte ich das sehen. Und wenn du keine geheime Abstimmung machst, erkläre mir, wie das ohne Sozialdruck geht.
Okay.
Liebes Publikum, ich bin Zyniker. Ich glaube an sowas.
Ich lache gerade mehr, als ich dürfte, aber du hast recht. Ja. Ja.
Also für Rousseau findet der Bürger sich nur als Citoyen wieder. Es gibt die Person und das Bürgersein fällt ineinander.
Ja.
Ja, so eine Idee, wie man früher hat. Also bei Rousseau gibt es auch nicht diese Trennung des Privaten und des Politischen.
Ja.
Er spricht darüber verächtlich. Ja.
Mhm.
Aus seiner Sicht bist du als Mensch zu 100% Bürger und da gibt es keinen Unterschied. Er lobt sogar diese ganzen antiken Denker an bestimmten Stellen, wo er dann sagt, ja, damals war man ja ein Bürger und so. Das ist das Ideal seiner Zeit. Du musst, ne,
wir kommen jetzt aus dem Absolutismus. Das Gegenteil, ja klar, aber das Gegenteil zu diesem Bürger waren halt auch die Sklaven und die Frauen, ne?
Ja, und da gibt es tatsächlich eine Stelle, wo er dann irgendwie sagt, ja, die haben ja die Sklaven abgeschafft, dafür haben sich selber alle zu Sklaven gemacht, der kann da jetzt nicht wirklich was dran finden.
Mhm.
Ja, also, das ist alles ein bisschen schwierig, weil die Idee ist jetzt halt zu sagen, wir werden irgendwann über Hannah Arendt reden, mhm, die sagt, das Private ist politisch und das in ihrer Totalitarismus-Theorie hat.
Ja.
Rousseau sagt, es darf gar nichts Privates geben. Wir kommen jetzt hier zur Staatsgestaltung. Die Staatsgestaltung ist eigentlich, die Legislative ist der Souverän. Und der Souverän ist einstimmig.
Mhm.
Und die Gesetze werden aber von einer Regierung vorbereitet, weil er sieht auch, du kannst jetzt nicht im Endeffekt Exekutive machen.
Ja.
Und da fällt ihm, im Endeffekt gibt es nur eine Art von Regierung, die man da haben kann, das ist eine Wahlaristokratie. Ja? Also eine gewählte Regierung aus.
Und damit Leuten, hat er natürlich auch die bestehenden politischen Verhältnisse auch wieder auf eine Art gerechtfertigt, ne?
Ja, in Frankreich nicht, da war gerade Absolutismus.
Ach ja.
Ja, aber so seine Idee ist im Endeffekt, also man muss das schon technisch trennen.
Ja.
Und die Gesetzgebung ist halt der Wille und die Exekutive ist der Macht, diesen Willen durchzusetzen. Jetzt ist aber der Punkt, nachdem ja die Bürger alle einzeln autonom sind,
mhm,
ist es natürlich, kann es keinen Gesetzgebungsprozess im Diskurs geben. Weil wir haben ja gerade erklärt, dass der Volonté General von allen gespürt wird,
ja,
und sich einfach nur äußert. Also die Diskussion ist der Regierung vorbehalten, die Regierung diskutiert Gesetzesvorschläge und die Bevölkerung lehnt ab oder nicht.
Ja, weil ich natürlich, wie ich so vor mich hinlaufe, der Heilige Geist des Volonté General stets in mir wallt. Ja,
genau, genau.
Nein, das muss, also ich kann nur ab, ich muss ablehnen oder zustimmen. Ich habe gar nicht die Wahl.
Genau, und es sollte auch keinen gesellschaftlichen Diskurs geben.
Mhm.
Der ist nämlich schädlich. Die Leute sollten überhaupt nicht über Politik reden, sondern einfach nur abstimmen. Ja, die Exekutive darf gerne über Gesetze diskutieren und darf auch Vorschläge machen. Aber ja, das war's. Also deine einzige bürgerliche Freiheit ist, Gesetzgebung zu bestätigen.
Ja.
Und zwar in der Formulierung. Weil wenn du sie nicht bestätigst, dann hast du ja den Gemeinwillen nicht mehr in sich. Ja? Also,
sprich, stimmt, und damit kannst du auch kein Citoyen mehr sein.
Ja, richtig, also sprich, wenn du dagegen bist.
Dann fliegst du raus.
Ja, genau. Ne? Also so, es gibt ja den Gemeinwillen und du hast vernünftig erkannt, dass das gut ist. Mhm. Und wenn die Regierung dir was vorschlägt, dann hat ja der Gemeinwillen, ne, die ist ja, die reagiert ja auf Aufgabe des Gemeinwillens.
Ja.
Das Politbüro hat entschieden.
Genau. Ja, genau. Da bist du ganz schnell da. Ja, sicher. Ja.
Nein, du bist da. Und das ist das Problem bei dem Text.
Ja.
Natürlich kannst du den so lesen, dass das so eine tolle Utopie eines Staates ist.
Ja, klar, du kannst das lesen, wie ich es gemacht habe. Dass man sagt, okay, wir haben da Bürger und Bürgerinnen und die sollen möglichst zu einem gemeinsamen Willen finden. Und, ne, also es gibt einen gemeinsamen Willen. Man kann ja sogar davon ausgehen, dass es einen Volonté General gibt und dass es möglich ist, diesen Volonté General herauszufinden. Das lasse ich mir auch gerade noch gefallen. Und da dann so, ja, wie nennt man das denn, ja, so Sicherheitsfeatures einzubauen, dann landest du ja irgendwann wahrscheinlich in der Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland. Aber halt auch nicht zu 100%. Also das nie. Aber das ist ja sowieso das Problem bei Politik. Und bei Demokratie erst recht. Keiner kriegt, was er will und alle sind schuld. Ist ja auch was, hat ja auch was von Volonté General.
Ja, nee, ist eigentlich das Gegenteil von dem Idee, die Rousseau hier. Ja, also was du ja wirklich in Politik, in demokratischer, moderner Politik machst, ist, dass du unheimlich viele Gruppen hast, die dann alle mit gemeinsam sich in ihr eigenes Unglücklichsein, ja, hinein diskutieren und einen Kompromiss finden, mit dem, wie du es gerade gesagt hast, alle irgendwie so ein bisschen unglücklich
sind. Was ganz witzig ist, sind das sehr viele Teil-Volonté General, die dann wiederum zu einem gesamten Volonté General hindelegiert werden. Ne? Also weil die kleinen Interessengruppen, je kleiner die Interessengruppe, desto größer der gemeinsame Wille. Und das verdünnt sich dann immer weiter, je höher du das skalierst oder je höher du das treibst auf den Ebenen. Ja, aber
das sagt uns ja, aber dass es einen Gemeinwillen nicht gibt.
Stimmt.
Ja, weil
der wird immer weiter verdünnt, ja.
Nee.
Also in der Regierungsentscheidung ist der Gemeinwille des Einzelnen nur noch in homöopathischen Dosen vorhanden, ja.
Ja, na auch nicht, sondern das Problem ist, es gibt, glaube ich, gar keinen Gemeinwillen, sondern es gibt halt nur individuelle Interessen.
Ja.
Individuelle Interessen führen zu Gruppeninteressen, die grob aligned sind, ja.
Mhm.
Und die wiederum müssen miteinander ausgehandelt werden. Und was Rousseau hier eigentlich vorschlägt, ist, dass es das alles gar nicht gibt, sondern dass dieses Problem durch im Endeffekt Erziehung, aber auch durch die Gestaltung der Gesellschaft dadurch gelöst wird, dass alle Borg sind.
Darum hat er noch ein Erziehungsbuch geschrieben.
Ja, das hängt zusammen.
Aha,
das war halt so der Sinn der Zeit.
Wir müssen den perfekten Menschen erstmal machen, erstmal herstellen oder sich, nee, noch viel, wir müssen den perfekten Menschen erstmal sich selbst herstellen lassen. Mhm. Dann ist das mit dem gesunden Menschenverstand auch nicht mehr durch Erziehung, also durch zivilisatorischen Eingriff in irgendeiner Form verfälscht, sondern dann ist das der reine Wille. Und wenn nur noch Menschen reinen Willens unterwegs sind, dann gibt es eben den Willen aller.
Interessante
Idee.
Es gibt bei
bisschen gruselig. Hat man dann hinterher, wer war denn das? Skinner war das, ne? Mit Walden 2. Der hat das ja dann auch nochmal versucht. Also die Behavioristen des letzten Jahrhunderts. Nur auf eine andere Art und Weise vielleicht.
Also bei ihm ist grundlegend diese Idee drin in beiden Werken. Im Endeffekt, dass wenn du die Menschen aus der Moderne, in der man da jetzt schon im späten 18. Jahrhundert ist, rausziehst und sie alleine lässt in ihrem Naturzustand.
Da haben die Nazis nicht so Experimente gemacht sogar?
Mhm. Didn't go well.
Nee.
herauslämmst und sie dann diese Moderne angucken lässt, sie sich davon abwenden und wieder zu wahren Menschen werden.
Ja.
Sagen wir es mal so, ich hätte einen länglichen Rant zum Thema, warum die Romantik als ein wirklich kulturelles Problem ist.
Mhm.
Den, ja, das steckt hier auch alles mit drin. Also ja, die auf der einen Seite ist es hier so eine Blaupause für viele dann auch ideale Staatsvorstellungen. Es ist eine Direktdemokratie. Mhm. Ja, und ich mache schon auch
naja, mal aber sie geht ja, ja. Das, die, aber das ist ja sie, das, das ist ja nur eine Direktdemokratie für Leute, die ohne Eltern aufgewachsen sind im Wald.
Ja, aber er würde dann schon das Argument machen, dass halt, wenn du deine Kinder richtig erziehst, und er hat ja das Buch dazu geschrieben, das geht aber die Kinder, der Emil hat solche Ideen, wie dass du das Kind halt von der Gesellschaft fernhältst, damit es dann sich von der Gesellschaft abwenden kann. Ja, das soll bitte nicht sozialisiert werden, weil nur dadurch geht das. Ja, also dass du da auch mit Absicht eine Abneigung gegen die Welt da einbaust und so. Also it's interesting. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne die Grundzüge. Der Gesellschaftsvertrag als Text ist halt sehr ambivalent, ne? So. Die eine Hälfte sagt, das ist die Anleitung für die neue Republik.
Ja.
Ja, Kant war total begeistert von dem Teil, andere Leute auch.
Die andere Hälfte sagt, da müssen wir aber vorher erstmal alle gleichschalten.
Ja, genau. Und ich sage, es ist eine Anleitung für Totalitarismus.
Ja, ja, ja.
Weil ich grundsätzlich immer auf dem Punkt stehe, dass Totalitarismus seinen Ausgangspunkt in positiven Menschenbildern hat. Der Sekundärtext aus der Geschichte des politischen Denkens.
Also positiv im Sinne von herzustellen. Ne?
Ja, positiv im Sinne von schreibt Menschen grundsätzlich positive Eigenschaften.
Ach so, Menschen sind grundsätzlich gut, sowas.
Ja, genau. Menschen erkennen den Gemeinwillen.
Ja.
Menschen erkennen den Gemeinwillen. Ja, Sozialismus. Jeder arbeitet einfach für die Gesellschaft.
Ja, es gibt keine Verbrechen.
Genau, weil du erkennst ja, dass das schlecht ist.
Ja.
Mhm. Und dann braucht ja nur einer wie ich zu kommen und sagen, was wenn nicht? Ne?
Ja.
Also auch hier bei Rousseau hast du das Problem, was ist mit dem einen, der den Volonté General anders sieht? Ja. Und wenn es den nicht geben soll, was ist das für eine Gesellschaft?
Ja.
Jetzt kann man ihm unterstellen, dass er das Werk mit einem Pessimismus geschrieben hat. Das ist auch im Endeffekt, der Sekundärtext sagt auch, man kann durchaus sehen, dass er das als Utopie entwirft und ja, das zutiefst pessimistisch ist, dass es sowas gibt.
Mhm.
Das würde ich ihm auf jeden Fall zugutehalten. Also du kannst anhand des Textes nicht erkennen, was es jetzt war oder ja, was jetzt seine Intention war. Ich glaube schon, es war so die Intention, das so vorzustellen. Es ist halt ein hochideologischer Text in dem Sinne.
Mhm.
Ja, und vielleicht auch einer der ersten echten ideologischen, politikphilosophischen Texte, wo halt einfach mal ein Bild von der Gesellschaft und vom Menschen vorangestellt wird.
Mhm.
Ja, also wenn du dir so damit geht er übrigens zurück im Endeffekt und den lobt er auch zu Platon. Und bei Platon hatten wir ja auch diese Idee mit, es gibt Menschen mit verschiedenen Seelen und die Welt und die Gesellschaft muss sich daran organisieren, wie die Menschen sind. Und hier ist es im Endeffekt genauso. Also du hast so diese Idee, dass ich ein Menschenbild habe, das dann automatisch die Politik bestimmt. Das ist schwierig.
Ja.
Ja, insbesondere wenn man vorher Texte hat, die alle sagen, ja, wir hören mal damit auf. Er tut sich, glaube ich, auch keinen Gefallen, diese Vertragsidee dort hineinzubacken, weil wenn er das vorne irgendwie anders gelöst hätte, weil da gibt es keine andere Lösung, wenn du nicht irgendwie wieder auf Gott oder so weiter zurückgreifen möchtest, ja, dann man hätte was Neues erfinden können. Dann hast du halt das Problem, du hast einen Vertrag aller mit allem, die das freiwillig machen. Und jetzt musst du dir halt überlegen, ne, würdest du jetzt den Gesellschaftsvertrag von Rousseau eingehen, wissend, was dann kommt?
Das hängt davon ab, auf welcher gesellschaftlichen Stufe ich stehe.
Danach ist es egal.
Danach ist das egal. Na, dann würde ich ihn natürlich nicht annehmen.
Ja, das ist ja der Punkt. Danach ist das egal. Das ist schon eine hoch egalitäre Gesellschaft.
Ja, aber sie ist mir zu egalitär, weil ich weiß nicht, was ich morgen will.
Ja, na, aber das ist ja, das ist, Holger, das weißt du schon. Weil du hast ja den Gemeinwillen in dir und dein Privatwille spielt keine Rolle.
Aber wer regiert? Also wie setze ich das dann durch? Ne? Also wer, ja. Weil ich weiß ja, dass das der Gemeinwille ist, was ja. ich in mir habe. Wie setze ich das gegen dich durch, der weiß, dass dein Wille der Gemeinwille ist, weil du
indem
den
du,
ja in dir hast?
Indem du indem du auf persönlicher Ebene gar keine Politik mehr machst, also
ja, genau.
antipolitisch bist,
ja.
Ja, außer dass du alle paar Jahre einmal eine Regierung wählst.
Ja, aber das reicht mir nicht. Und dann kann ich auch wieder zu Hobbs gehen, wo alle gegen alle kämpfen.
Ja, und vor allen Dingen, wo die Regierung von mir den Auftrag bekommt, Ordnung zu schaffen.
Ja.
Während hier kriegt die Regierung von mir den Auftrag, Gesetzesorganisation zu machen,
mhm.
ohne einen gesellschaftlichen Diskurs,
mhm.
weil den brauchen wir ja nicht, weil ja alle spüren den Gemeinwillen.
Ja, im Politbüro weiß man das, genau.
Und deine Aufgabe ist es dann nur Ja zu sagen, weil du hast ja den Gemeinwillen gespürt.
Ja.
Und ja, und dann ist halt die Frage, ne? Also die Annahmen, die da drin stecken, sind ja. halt, du kannst halt, ne, ich habe ja vorhin gesagt, du kannst sagen, es ist eine Anleitung zum Totalitarismus, du kannst sagen, es ist naiv, oder du kannst sagen, es ist total geil.
Naja, es ist tatsächlich, also ich finde den Vergleich zur DDR wirklich sehr, sehr treffend. Weil das ist ja, also das Ding kommt ja spätestens da an seine Grenzen, wo du jetzt auch noch einen ökonomischen Betrieb aufnimmst. Ja, und sagst, wir stellen jetzt Güter her. Das ist ja, genauso, also, ne, was ja auch in der DDR war. Ne? Da wusste ja auch das Politbüro oder wer auch immer dafür verantwortlich war, was herzustellen sei die nächsten 5 Jahre und zwar in welcher Menge und an wen es dann ausgeliefert würde. Und privates Unternehmertum, das sagt, ja, Moment, ich sehe aber hier einen ganz anderen Willen, der befriedigt werden will und ich baue jetzt mal, keine Ahnung, Fernseher und nicht nur Bagger oder sowas, der kommt darin ja gar nicht vor.
Ja, also das ist interessant.
Also, das ist wirklich, also das ist, sobald du diese Idee von Rousseau in einer hinreichend großen Gruppe Menschen verankerst, muss das schiefgehen.
Ja, deswegen sagt er auch, dass das eigentlich am besten ist, wenn wir ganz viele kleine Stadtstaaten machen.
Ah, das heißt, es ist wie in, was war das, Diamond Age, glaube ich, von Neal Stephenson, ne? Da hatten wir diese ganz vielen kleinen Stadtstaaten und da hat das auch nicht funktioniert.
Du kannst jetzt irgendwie die mittelalterliche Stadt nehmen. Da hast du den Schuster, den Bäcker und so weiter. Die haben alle eigene Interessen. So, gibt es irgendeinen realistischen Grund, dass die gegen diese Interessen handeln?
Die Erkenntnis, dass es langfristig zu ihrem Schaden wäre, gegen diese Interessen zu handeln, aber die musst du ja auch erstmal haben.
Ja, vor allen Dingen müsstest du die dann auch erstmal irgendwie nachweisen, ne?
Ja, also das kann man, sieht man ja, also guck, man muss sich nur die Klimakrise angucken. Also wer das noch nicht begriffen hat, der hat ja wirklich nicht mal alle Tassen im Schrank. Und trotzdem handeln wir nicht entsprechend. Ja.
Naja, das
also da an der Stelle, also Klimakrise ist der Volonté générale, glaube ich, weltweit eindeutig.
Ja, und nee, trotzdem
überhaupt nicht hin.
Nein, der Volonté générale ist weltweit überhaupt nicht eindeutig, teilweise würden wir das ja machen.
Stimmt, das Ziel des Volonté générale ist eindeutig, der Weg nicht.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob das Ziel das gleiche ist. Hallo? Ja, du hast da diese Akzeleratoristen in den USA, die warten auf ihre Rapture. Ja? Es gibt das Problem von Menschen anthropologisch gesehen, das ist jetzt meine Anthropologie. Ja, ist dein persönlicher Horizont geht so weit wie deine wichtigsten sozialen Interaktionen. Ja? So, dein Horizont ist so weit wie deine soziale Interaktion und das Leben ist, wie dein Leben ist. Ja? Das heißt also, bei dir ist es irgendwo in Berlin, bei mir ist es irgendwo in Franken. Das ist unser Leben. That's what our reality is. Weiter zu denken ist auch aufgrund der Komplexität der Welt eigentlich sehr schwer, braucht Energie und Anstrengung, von der wir im späten Kapitalismus sehr gut dafür gesorgt haben, dass sie in alle möglichen Dinge fließt, nur nicht in das Denken über die Welt. So. Dementsprechend kann man niemandem den Vorwurf machen, dass er sich mit den großen Dingen nicht beschäftigt. Ja, für viele Menschen ist Klimakrise schlicht und ergreifend eine fünftrangige Krise, weil sie persönliche Probleme haben, die viel, viel immanenter auf ihr Leben wirken. Ja, diese Idee irgendwie, dass man als Bürger vor sich dahin schwebt und die Welt überblickt, das ist doch kompletter Quatsch.
Ja, darum brauchen wir ja die Partei, die uns sagt, wie die Welt ist.
Nein, dafür brauchen wir Parteien, die für uns die Aushandlungen machen.
Die Partei brauchen wir. Und das sehr viel Druck. Also ich denke auch die ganze Zeit an China, das sich ja auch so verhält, als gäbe es einen Volonté General in China oder für China, der aber nach innen mit extremen Mitteln durchgesetzt werden muss.
Ja, natürlich, weil sonst hast du den ja nicht.
Ja, genau. Der kommt halt nicht von innen, ja.
Also wir werden uns im Endeffekt diese Diskussion natürlich dann nochmal, wenn wir irgendwie bei Marx und so weiter vorbeigucken, werden wir uns diese Diskussion wieder stellen müssen. Es ist natürlich auch ganz interessant, Rousseaus Ideen wurden einmal zum, Kant fand das gut und wer auch, Hegel. You see it, die deutschen Philosophen, die fanden diese Idee alle super. Auf der anderen Seite waren die damals auch in so Kleinstaaterei gefangen und wären ganz froh gewesen, wenn sie irgendwas gehabt hätten. Es ist, also das Interessante an dem Werk ist, dass es so polarisiert. Ja. Du kriegst, also wenn du mal Politikphilosophen zum Diskutieren kriegen willst, ja, wirf mal so eine Rousseau-These in den Raum.
Also, Rousseau war doch auch nur real existierender Sozialist.
Ja, kommt drauf an, wen du da findest. Kannst ja passieren, dass fünf Leute da sitzen und gemeinsam sagen, ja, eigentlich schon. Ja. Ja, muss halt gucken, dass die Gruppe gut gemischt ist. Aber die.
Ja, oder dass man das so schnell genug deine eigene Meinung änderst. Und die sagen, ja, stimmt. Aber er hat. Und dann kannst du hinten dran sein. Ja.
Ja. Nee, aber ja. Es ist halt ein interessantes Werk, weil es halt auch in diesem Dreiklang der Vertragstheorien immer mitkommt, ja. Aber da eigentlich überhaupt nicht reinpasst. Und das fällt einem auch auf, wenn man das Buch liest, ja. Hobbes und Locke machen so ein naturrechtliches Argument und er hier sagt, also er sagt wirklich einfach so, nee, die einzige Art, wie das geht, ist mit dem Vertrag. Begründung brauchen wir nicht, ja, so, warum auch? Ja.
Ist ja in uns allen die Begründung.
Das ist in uns allen, so, und wir müssen alle eigenständig sein und da fängt dann halt das Problem schon an. Wir hatten ja solche Ideen, also wenn du zurückdenkst, wir hatten Thomas Morus mit dieser etatistischen Idee in Utopia, wo schlicht und ergreifend die Gesellschaft so gestaltet war, dass man Politik nicht braucht, das hier ist eine ähnliche Idee. Dies ist eine Gesellschaft, eigentlich schlägt der Gesellschaftsvertrag vor, dass man eigentlich keine Politik braucht, weil Politik, also die Aushandlung von Interessen gar nicht mehr stattfindet, weil alle wissen, was gut ist. Ja. Jetzt haben wir dafür bisher keine Beweise gehabt und dann kann man auch wieder sagen, okay, es ist eine sehr pessimistische Lesart der Moderne und man könnte natürlich mal hingehen, also hier in dem Fall bin ich absolut nicht dafür, aber man kann natürlich immer hingehen und das als Blaupause neben die Realität halten und sagen, ja, wäre das nicht besser oder nicht? Also, wenn du mich fragst, oder nicht? Ja. Aber ich glaube, solche Ideen müssen in der Welt sein, damit wir darüber nachdenken, welche Optionen wir haben und damit man dann halt auch so, wir haben das jetzt ja auch so ein bisschen gemacht, ne? Wir haben so ein bisschen dann in Realität geguckt, ja, was ist denn hier so entsprechend? Und dann stellt man so fest, weiß ich nicht, ob ich das will. So, aber das finde ich ganz wichtig eigentlich bei solchen Ideen. Und für ihn war das, glaube ich, damals die ideale Gesellschaft und man kann ihn da auch verstehen. Ja, wir sind am Ende des Absolutismus, sind kurz vor der Französischen Revolution. Teilweise war Rousseau auch in dieser Zeit unheimlich wirkmächtig. Also er war einer der großen Philosophen. Ja. Das war so, ne, die haben sich das vorgestellt. Und ich meine, die Französische Revolution an sich hat dann schon gleich seine Ideen ad absurdum geführt. Weil da gab es nämlich das Terrorregime. Da gab es die Jakobiner, die jeden geköpft haben, der irgendwie rausguckte, weil er gegen die Republik war. Ja, man hat ja nicht umsonst Leute guillotiniert bis zum Umfallen. Ja, und das ist genau das Problem dann.
Ich finde auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel ganz spannend. Und zwar, wenn ich mir anschaue, wie nicht nur in Deutschland, sondern im Grunde ja weltweit die Menschen sich dem Autoritarismus zuwenden. Da kann man, im Grunde kann man da live beobachten, was bei Rousseau schiefläuft oder was bei Rousseau nicht zu Ende gedacht ist. Weil viele dieser Menschen nehmen ja wirklich einen Volonté General an. Also der gesunde Menschenverstand gebietet denen sozusagen, nach einer Autorität zu suchen und darum Parteien vom rechten Rand und rechts außen zu wählen, selbst in dem Wissen, zumindest unterstelle ich denen das, selbst in dem Wissen, dass das totalitär wird.
Das würde ich gar nicht so sehen.
Okay,
wie würdest du das gar nicht so sehen? Also ich finde diese Idee mit dem Gemeinwillen und so, das ist eigentlich immer eher so eine linke Idee.
Ja, aber du hast da, schau dir einfach in AfD-Hochburgen an, was Leute da so in Kameras und in Mikrofone sagen. Ja? Das geht immer von so einem gesunden Menschenverstand aus. Es geht immer davon aus, dass es eine Wahrheit gibt, die Medien ihnen aber nicht erzählen. Und nur die totalitärste Partei, die sich bewirbt, sind diejenigen, die das Ding überhaupt in den Griff kriegen. Ich finde, das passt da sehr, sehr gut drauf.
Ja, aber in deren Welt gibt es immer zwei Gruppen.
Wir und die.
Richtig. Und das ist eine Gruppe mehr, als es in
stimmt,
also bei Rousseau.
Ja.
Was dort eigentlich durch, also was diese Menschen möchten, ist, sie möchten eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Rousseau möchte. Sie möchten eigentlich privat leben.
Ja.
Sie möchten privat leben, sie möchten ungestört leben, sie möchten vor sich hin leben und übergeben deswegen die kognitive und soziale Arbeit der Politik gerne an den Autokraten, ja, wobei ihnen egal ist, was der ansonsten macht, solange es ihnen damit gut geht. Und das ist ja das Versprechen, was die AfD und andere da auch genau machen. Ja, das Versprechen ist.
Damit hat die CDU die meiste Zeit der Bundesrepublik Deutschland regiert mit diesem Versprechen. Ja.
Ja, das ist das klassische Versprechen des Konservativen und der Rechten. So, und du kannst dir das halt dann einfach. Ne? Also da gibt es immer eine Differenz, da gibt es immer ein Außen.
Ja.
Und interessanterweise ist das Außen sehr, sehr groß definiert. Also
ja.
Eine der schlimmsten Sachen, die man, wenn wir schon über Menschenbilder reden, also der schlimmsten Menschenbilder, die man so in der Gesellschaft findet, und es ist in Deutschland ein sehr beliebtes Menschenbild, ist ein Menschenbild, das rein negativ definiert wird.
Mhm.
Ne? Also negativ definiertes Menschenbild ist im Endeffekt, dass man einfach sagt, ich bin nicht das.
Ja.
Ja, und wenn man sich so anguckt, wie gerade auf der rechten Seite Deutschsein definiert wird, dann wird Deutschsein, wir können ja aufgrund unserer Geschichte, wo wir schon so ein paar Mal uns positiv definiert haben, können wir da immer so schlecht machen, ne?
Ja.
So, also definieren wir einfach die anderen raus, damit es nicht so auffällt.
Ja, das sind People of Color, das sind Religionen, die hier nicht erfunden worden sind.
Ja. Nicht heterosexuelle Menschen.
Richtig.
Ja. Und die kann man dann alle rausdefinieren, weil die stören ja, ne? Und
den Volonté General stören die, ja.
genau, die stehen. Ja, die, das ist unser
schönes Plakat auf dem CSD. Wir stören den Volonté General. Gefällt es gut, ja.
Und ich glaube, das ist da so die Vorstellung. Und natürlich, dass sehr viele dieser Menschen, die jetzt so autoritären Ideen folgen, glaube ich, wirklich da auch Komplexitätsreduktionen machen wollen, weil sie mit der Komplexität der Welt nicht mehr klarkommen.
Und das ist ja, was du eben schon sagtest, die geben halt Verantwortung ab. An egal wen, Hauptsache sie sind nicht verantwortlich. Ja.
Ja, und das ist dann halt die Sache, die wir vielleicht positiv jetzt hier nehmen sollen, denn das Plädoyer von Rousseau ist hier ganz klar. Ja, sein Plädoyer ist dafür, dass du ein Bürger bist, der verantwortlich herrscht. Vielleicht nicht die ganze Zeit und vielleicht auch nicht mit einem Gemeinwillen, der vorgegeben ist, sondern eher so in der Idee, dass wir uns, wie du das vorhin gesagt hast, in den Diskurs begeben.
Genau, und Verantwortung übernehmen.
Ja.
Thomas Brandt, vielen Dank.
Tschüss.
Und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.